Wir wollen uns heute mit einer Frage beschäftigen, die wir sicherlich alle bejahen. Die Frage des Glücks. Wollen wir glücklich sein? Wenn ich eine Meinungsumfrage machen würde, irgendwo in der Stadt, und würde die Leute fragen, wollen sie glücklich sein, würden die alle Ja sagen. Ich glaube, das wäre hier heute Morgen nicht anders. Ich will mal die Probe machen. Wer möchte in seinem Leben glücklich sein? Mal Hand hoch, bitte. Ich auch. Ich möchte mal die Gegenprobe machen. Wer möchte nicht glücklich sein? Keiner. Also da merke ich, wir sind heute genau im Thema. Das ist es. Wir wollen glücklich sein. Das ist die Frage, wie werden wir das? Es haben viele Leute über das Glück nachgedacht. Und jemand sagte einmal, ja, wenn ich so bis zum Halse in 100-Dollar-Noten stecke, ja, dann habe ich alles, dann bin ich glücklich. Aber stimmt das? Wäre auch nicht der Fall. Aber mal sehen, was andere Leute gesagt haben zum Glück. Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau sagte einmal, Glück besteht aus einem hübschen Bankkonto, einer guten Köchin und einer tadellosen Verdauung. Das gehört natürlich dazu, ist doch klar. Man kann ja nicht nur essen. Also hat er schon philosophisch gut erfasst. Und in der Operette von Johann Strauss, Die Fledermaus, heißt es, glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Und ein anderer Dichter sagte das wie folgt. Und wenn ich einst gestorben bin, so sei auf meinem Grab zu lesen, er hat zeitlebens Glück gehabt, doch glücklich ist er nicht gewesen. Merkwürdig, diese Formulierung. Voltaire meinte, das vollkommene Glück ist unbekannt, für den Menschen ist es nicht geschaffen. Und der Dichter Max Bever hat das Geheimnis des Glücks wie folgt ausgedrückt. Er meinte, glücklich ist man dann, wenn man sich selbst vergessen hat. Und da gibt es eigentlich nur vier Personengruppen, auf die das zutrifft. Und er sagt, ein Kind, das spielt, hat sich selbst vergessen, ist damit glücklich. Ein Bräutigam, der seine Braut küsst. Ein Künstler, der sein Kunstwerk schafft, völlig vergessen, arbeitet daran. Und eine Mutter, so meint er, die ihr Kind stillt. Also vergessen, das ist das Glück, nach der Aussage dieses Dichters. Und wenn wir uns einmal die bunte Presse ansehen, die wir in all den Kiosken lesen, da wird sehr viel Geld mitverdient. Womit? Wenn man mal die Themen ansieht, die wir dort vorfinden, es geht immer um das Glück. Jetzt hat er die richtige Frau gefunden. Na, meistens ist es gar nicht die Frau, das ist einfach eine Geliebte. Und dann geht das ein paar Wochen, dann ist es wieder in die Brücke gegangen, dann ist das Glück vor dir vorbei. Und dann kommt wieder ein neues Glück am Horizont. Und so geht das vom Glück zu Glück. Und in Wirklichkeit war es gar kein Glück. Zu dem wohl reichsten Mann im Altertum, das war der König Krösos, kam eines Tages der weiseste Mann der Zeitgeschichte. Und der Krösos führte ihn in seine Schatzkammern und zeigte ihm, wie viel Gold er hat, all die Barren, die Diamanten, die Kleider, alles Mögliche. Die hatten schon lange zu tun, das alles zu besichtigen. Und am Ende, da sagte Krösus zu Solon, der Philosoph, der damals da bei ihm war, Solon sagt er, nun sage mir doch mal Folgendes an, dass ich der glücklichste Mensch der Welt bin. Das kannst du doch jetzt beurteilen, ist doch ein kluger Mann. Solon schwieg einen Augenblick und dann gab er die klassische Antwort. Er sagte, zum glücklichsten Mann kann ich dich nicht erklären, denn niemand ist vor seinem Tode glücklich zu preisen. Ich muss wissen, wie du stirbst und wohin du fährst, um dich glücklich zu preisen. In der Geschichte kam es so, dass der Krösus besiegt wurde, er wurde gefangen genommen und man hat ihn auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Und als er in den Flammen war, da rief er aus, Solon, Solon, wie recht hast du gehabt. Erst im Sterben zeigt sich, ob wir wirklich glücklich sind. In der Filmmetropole Hollywood gab es einen Zeitpunkt, da waren 30 Nervenärzte und 40 Psychoanalytiker tätig. Ganze Menge. 20 Jahre später wurde nochmal durchgezählt und da praktizierten und hatten alle Hände voll zu tun, 1500 Nervenärzte und 1800 Psychoanalytiker. Der Traum vieler Leute ist es, nach Hollywood zu kommen, da einen Film zu drehen, Anerkennung zu finden und alle diese Dinge. Und wo landen sie, wie wir hier sehen? Bei den Nervenärzten. Also ist das Glück in Hollywood wohl auch nicht zu finden. Der weise Solon hatte recht, wenn er zu dem König sagte, niemand ist vor seinem Tode glücklich zu preisen. Jesus sagt darum, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Der Tod ist dann Durchgang zum Leben. Diesen Durchgang zum Leben brauchen wir. Dann müssen wir den Tod nicht fürchten, brauchen wir keine Nervenärzte, dann gehen wir zu unserem Herrn. Zu einem Arzt kam ein Mann und er sagte, Herr Doktor, ich bin einsam, ich bin verzagt und elend. Mir geht's ganz schlecht. Können Sie mir helfen? Oh, sagt der Psychiater, keine Frage, wir haben hier gerade diesen weltberühmten Zirkus in unserer Stadt und da ist ein Clown, der ist so super, der hat bisher noch alle, die schwermütig waren oder wie auch immer waren, zum Lachen gebracht. Und sagt er, gehen Sie doch in den Zirkus und Sie werden mit einem freudigen Herzen zurückkommen. Da sagt dieser Mann, Herr Doktor, dieser Clown, das bin ich selber. Der also viele zum Lachen brachte, er war selbst nicht glücklich. Rein äußerlich können wir alles haben und haben doch nichts. Das ist die Bilanz, die wir so sehen, wenn wir die Menschen beobachten. Aber wir sehen, das Glück ist etwas ganz Wichtiges in unserem Leben. Wir wollen ja alle glücklich sein. Das hat ja eben auch die Umfrage gezeigt. Es war ja keiner, der dagegen war. Freut mich auch. Und ich habe festgestellt, alles, was wichtig ist für uns, darüber hat Gott uns etwas gesagt. Alle Dinge, die wichtig sind. Da das Glücklichsein offenbar sehr wichtig ist, hat uns Gott auch etwas zum Glücklichsein gesagt. Nicht nur etwas, sehr viel sogar. Gott spricht sehr häufig davon. Und die Bibel hat ein spezielles Wort dafür, das ist selig. Das ist noch eine andere Kategorie des Glücklichseins. Im Neuen Testament hängen Heil und Glückseligkeit unmittelbar miteinander zusammen. Und sie hängen zusammen mit der Person von Jesus Christus. Es ist interessant, das griechische Wort selig ist, heißt Makarios. Vielleicht können sich manche noch erinnern, es gab einmal einen Staatspräsidenten in Zypern. Der hieß Makarios. Der hieß Selig ist. Toller Name, nicht? Ich weiß gar nicht, was mein Name bedeutet. Sicherlich nicht so was Gutes. Selig ist, hieß der. Hoffentlich war er auch selig. Er hat viel von sich reden gemacht. Er war eine sehr schillernde Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob er wirklich selig war, aber nur so hieß. Pastor Kemner, hier der Gründer dieses Werkes, der hatte ja immer sehr markige Worte. Der konnte auch allen möglichen Leuten alles Mögliche sagen. Er nahm kein Blatt vor den Mund. Er hat auch die richtige Art, das rüberzubringen. Und zu ihm kam einmal ein liberaler Bischof. Also so von der modernen Theologie. Wisst ihr, was moderne Theologie ist? Das ist, man kennt die ganze Bibel und glaubt gar nichts. Das ist moderne Theologie. Ganz einfach auf den Punkt gebracht. Und der Kemner, nicht auf den Mund gefallen, der sagte diesem Bischof dann, man kann als Bischof mit dem Mercedes in die Hölle fahren. Hat er geguckt. Vielleicht hat es ihn verändert, hoffentlich, dass er umkehrt. Die Bibel sagt, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Kann sein, dass wir den Namen haben, dass wir leben, wir nennen uns Christen und vielleicht sind wir doch tot. Das wäre tragisch. Wir haben vorhin in der Wortlösung die 9 Seligpreisungen gehört. Jesus hat in der gewaltigsten Predigt, die je, würde ich sagen, auf dem Erdenrund hier gehalten wurde, hat er diese Seligpreisungen genannt. Sie stehen so richtig im Zentrum seiner Botschaft. Gewaltige Worte, die wir gehört haben, markig, durch nichts zu verbessern. Gewaltig, was Jesus gesagt hat. In der letzten niedergeschriebenen Botschaft, die wir von Jesus haben, im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, da finden wir auch Seligpreisungen. Sie sind wenig bekannt. Und darum dachte ich es einmal gut, über die Seligpreisungen nachzudenken, die Jesus uns im Buch der Offenbarung nennt. Die stehen nicht so schön geordnet wie in der Bergpredigt, sondern die sind verstreut. Und merkwürdigerweise, aber gar nicht merkwürdig, gibt es 7 Seligpreisungen, die der Jesus in der Offenbarung uns nennt. Die Zahl 7 spielt ja sowieso eine sehr starke Rolle, besonders im Buch der Offenbarung. Ich lese uns einmal jetzt diese 7 Seligpreisungen im Zusammenhang, die auch alle so anfangen, selig ist, und nenne auch dazu die Stelle, wo es steht. Offenbarung 1, Vers 3. Selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Offenbarung 14, Vers 13. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Offenbarung 16, Vers 15. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Offenbarung 19, Vers 9. Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Offenbarung 20, Vers 6. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Siehe, ich komme bald, selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Offenbarung 22, 7. Und die letzte, die 7. Seligpreisung steht in Offenbarung 22, Vers 14. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Das sind die 7 Seligpreisungen der Offenbarung. Wir wollen uns alle diese Seligpreisung einmal etwas genauer ansehen, was sie uns sagen. Also die erste, Offenbarung 1, Vers 3. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Zur Zeit der Urgemeinde gab es noch nicht die gedruckte Bibel, wie wir sie heute haben. Man kannte die Briefe des Paulus, auch die Offenbarung. Das war von Hand geschrieben und dann wurde das abgeschrieben und wurde an die nächste Gemeinde gegeben. Und dann kam das dort an und dann war jemand, der hat das vorgelesen vor der Gemeinde. Und dieser, der da vorliest, der wird selig gepriesen. Man kann auch so sagen, selig ist der, der da vorliest die Worte Gottes. Selig. Aber auch die Zuhörer, die dazuhören, sie werden auch selig gepriesen, die auf das Wort merken und zuhören und wo das in ihr Herz dringt. Die werden auch selig gepriesen. Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort regelmäßig hören, in Gottesdiensten, in Bibelstunden, in Hauskreisen, in Evangelisationen und so weiter. Und alle diese Zuhörer werden selig gepriesen, die auf das Wort Gottes achten. Drei Verben sind hier wichtig: lesen, hören und bewahren. Zum Lesen und Hören muss auch das Bewahren kommen. Das ist wichtig, dass wir nicht das gleich wieder verworfen haben. Wir können 1000 Gottesdienste besuchen und dann nachher gleich alles verwerfen. Und unsere Gedanken sind schon ganz woanders. Ich beobachte mich auch immer wieder, wenn ich einen Gottesdienst höre, plötzlich schwirren meine Gedanken weg. Man sitzt an irgendeinem Problem und plötzlich ist man da. Dann denkt man da und kriegt nur die Hälfte mit. Kann dann passieren. Die Bibel preist den selig, der hört, der aufmerkt, der dabei ist, der sich davon bewegen lässt. Ich möchte uns ein Gedicht vorlesen von einem jungen Mann. Ein 19-jähriger Student hat es geschrieben. Ich nenne bewusst nicht seinen Namen, denn dieser Mann ist weltberühmt geworden. Aber zunächst einmal das Gedicht. Und wir werden merken, das ist von einer sehr großen Tiefgründigkeit. Und dieser Mann schreibt: Herr Jesu Christ, du Gottes Sohn, o steig herab von deinem Thron und rette meine Seele. O komm mit deiner Seligkeit, du Glanz der Vaterherrlichkeit, gib, dass ich dich nur wähle. Lieblich, herrlich, ohne Leide ist die Freude, wenn dort oben wir dich, unseren Heiland, loben. Du kamst, die Menschheit zu erlösen, vom Tod sie zu befreien und vom Bösen, zu bringen ihr Glück und Heil. Ich finde wunderbar, wer das so schreiben kann. Als 19-jähriger Student schrieb er das. Wenn ich jetzt den Namen nenne, werden wir entsetzt sein. Es stammt von Friedrich Engels, dem Begründer des Kommunismus. Mit Karl Marx war er der Vater des Kommunismus. Und sie haben den Materialismus gestützt, den Kommunismus, und haben viel Elend damit über die Welt gebracht. Es kommt darauf an, dass wir es bewahren. Die Bibel sagt darum auch nicht: Selig sind die, die in dem Herrn begonnen haben. Sondern die Bibel sagt: Selig sind die, die in dem Herrn sterben. Hebräer 13, Vers 7 heißt es: Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Also wie wir einmal angefangen haben, ist letztlich egal. Wie weit wir von Gott weg waren, ist letztlich egal. Waren wir ja alle irgendwo, wenn wir ehrlich sind. Irgendwo hat uns das Wort gepackt, wir kamen in die Spur Jesu. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir in dieser Spur gut weiterlaufen. Das ist jetzt wichtig. Und zwar bis zum Ende, wenn die Bibel sagt, ihr Ende schaut an. Wir waren neulich in der Bibliothek in Wolfenbüttel. Das ist ja die größte Bibliothek der Welt. Jetzt muss man eine Einschränkung machen. Bezüglich aller Literatur bis 1850. Also alles, was da vorliegt. In keiner Bibliothek der Welt gibt es so viele Handschriften und Originale wie in der Wolfenbütteler Bibliothek. Wir waren neulich mit unseren Freunden dort gewesen und da war mir aufgefallen, eine Handschrift, die auch da sehr gut aufbewahrt war, und zwar eine Palimpsest-Handschrift. Muss ich übersetzen, das kommt vom Griechischen her, das heißt wieder abgekratzt. Was hat man gemacht im Mittelalter? Das Schreibmaterial war sehr kostbar, kostbares Pergament, und da war was drauf geschrieben, und dann kam der Nächste und sagte, ich muss auch was schreiben, und dann wurde das ausgekratzt vom Pergament, und dann wurde etwas anders drüber geschrieben. Und diese Schrift, die da ausgestellt ist, die war von Isidor von Sevilla. Der hatte da irgendwas auch schreiben wollen. Aber bemerkenswert ist, was er weggekratzt hat. Das war die biblische Botschaft. Da waren handgeschriebene Paulusbriefe, nicht original, aber Abschriften von Paulusbriefen. Da waren sogar Texte in gotischer Version, also eine Rarität, gewaltig. Das hat er einfach weggekratzt, brauchen wir nicht mehr. Jetzt kommt Isidor, was habe ich zu sagen? So kann es kommen, dass man die biblische Botschaft so verwirft und sagt, ich habe hier noch was Besseres. Hat er nicht. Glücklicherweise gibt es heute Verfahren, wo man die darunter liegende Schrift sichtbar machen kann, sodass das doch erhalten ist. Die haben nicht gut genug gekratzt. So kann man sagen. Die Bibel ist für uns aus zwei Gründen äußerst wichtig. Erstens, weil wir in der Schrift Jesus finden. Wir wissen über Jesus sonst nichts. Die einzige Quelle, die autorisiert ist von Gott, ist die Bibel. Wenn wir etwas von Jesus wissen, dann wissen wir das aus der Schrift. Wer er war, wie er gelebt hat, was er uns gesagt hat, immer aus der Schrift. Das ist sehr wichtig zu wissen. Aber die Bibel sagt uns auch, wer wir sind. Zeigt uns Menschen in unserer Jämmerlichkeit und unserer Fehlerhaftigkeit, in allem, wie wir wirklich sind. Nicht, wie uns die Philosophen beschreiben. Wenn ich so mit Menschen rede, die sagen mal, ich bin ein guter Mensch. Ich habe noch keinen gehört, der sagt, ich bin ein schlechter Mensch. Die sind alle gut. Aber die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt uns, wie wir wirklich sind. Die Bibel schaut tiefer und zeigt uns darum auch, dass wir erlöst werden müssen. Manfred Hausmann, ein bekannter Dichter, hat einmal das so in Worte gefasst, wie der Mensch in der Bibel beschrieben wird. Und er sagte, jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, staune ich von Neuem über ihre Vielschichtigkeit und Tiefe. Das Bild des Menschen, das sie zeichnet, hat nirgends seinesgleichen. Es umfasst den ganzen Menschen, seine Größe und Jämmerlichkeit, seine Zartheit und seine Brutalität, seinen Glanz, aber auch seine Finsternis. Kein anderes Buch weiß so bestürzende und so erhebende Dinge vom Menschen wie die Bibel. Die Geschichten, die in ihr erzählt werden, sind unauslotbar in ihrer hintergründigen Bedeutungsfülle. Gewaltig. Darum brauchen wir die Bibel, um uns selbst zu erkennen, wer wir sind. Ein gutes Bekenntnis zur Bibel. Zum Lesen und Hören muss das Bewahren kommen. Ein Vorbild darin ist uns die Maria. In Lukas 2, Vers 19 lesen wir, sie aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist der rechte Umgang mit dem Wort Gottes, dass wir das speichern und in einem Herzen bewahren. Nicht nur in einem Speicherstick, den man in der Tasche haben kann, wie ich das hier auch habe. Habe ich auch alles Mögliche drauf. Das ist gut, weil es auch hat, gespeichert. Aber besser ist es im Herzen, dass wir es direkt abrufen können, dass es unser Leben verändert. Mit dieser Bibel haben viele Leute Schwierigkeiten. Ist das wirklich das Wort Gottes? Und dann wollen wir den Leuten auch helfen. Und ich staune, wie einem Gott manchmal hilft, wenn man im Gespräch ist, das erfahre ich immer wieder. Ich staune darüber, ich habe nie darüber nachgedacht, einem Betreffenden eine solche Antwort zu geben und plötzlich ist das geschenkt. Nach einer solchen Versammlung kommt ein junger Mann zu mir und er sagt, wissen Sie, was Sie da heute gepredigt haben, war ja ganz gut und schön. Ja, sagt er, aber wissen Sie, Sie haben ja alles aus der Bibel begründet. Und die Bibel, sagt er, ist so falsch, kann doch keiner glauben. Wo leben wir denn? 21. Jahrhundert und Sie glauben in die Bibel. Ich sage, das ist eine gute Frage, die Sie stellen. Die muss man wirklich so stellen. Die muss man so auf den Punkt bringen. Und dann sagt er ihm, pass auf, wir wollen mal drüber nachdenken, dass wir einfach mal da Zugang finden zur Bibel. Und erklärte ich ihm, ich sage in der Bibel, wissen Sie, da stehen im Alten Testament schon einige tausend prophetische Aussagen. Manche sind ganz deutlich geschrieben, nicht wahr, dass der Sohn Gottes in Bethlehem geboren wird. Und dann gibt's andere, das kann man nicht so ganz richtig einordnen, das ist noch etwas verdeckt. Was kann man erst so richtig erkennen, wenn das geschieht? Und dann werden wir sagen, aha, das war damit gemeint. Dann habe ich ihm gesagt, ich sage, stellen wir uns einmal vor, wir würden jetzt ein Gremium zusammenstellen, würden da Theologen nehmen und Dichter und Denker und Philosophen und Naturwissenschaftler, alle möglichen Leute stellen wir zusammen und die kriegen alle eine Bibel auf den Tisch und die sollen jetzt das ganze Alte Testament lesen und sollen jetzt eine Geschichte erfinden, die passend ist zu all den prophetischen Aussagen, die da stehen. Schöne Hausaufgabe. Alle prophetischen Aussagen berücksichtigen, eine Geschichte schreiben. Und dann fragte ich den jungen Mann, ich sage, sagen Sie mal, was meinen Sie wohl, ob die das hinkriegen? Na, da war er fest von überzeugt, das schaffen die nicht, sagte er. Unmöglich, das kriegen die nicht hin. Die werden dann nur viel quatschen, oder was er da sagt. Kriegen die nicht hin. Ich sage, eine gute Antwort gegeben. Aber ich sage, jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Geschichte, die gibt es tatsächlich. Die gibt es. Ist sogar geschrieben. Und ich sage, die ist nicht nur geschrieben, diese Geschichte hat sich sogar in Raum und Zeit erfüllt. Das konnte er nicht fassen. Ich sage, das ist das Neue Testament. Nehmen Sie das Neue Testament. Da ist genau das beschrieben, was im Alten Testament prophetisch gesagt worden ist. Hat sich erfüllt. Die ganze Geschichte können Sie nachlesen. Weil er fiel fast vom Stuhl. Aber er hat das Richtige getan. Er hat sich augenblicklich dort, wo wir zusammensaßen, bekehrt. Also dann stimmt das ja alles. Und er fand einen Zugang zur Bibel und zum Herrn. Ich habe mich riesig gefreut. Ich habe da nie drüber nachgedacht, über seine Antwort. Und dann merkte ich, dass einfach der Heilige Geist einem so etwas zur rechten Zeit schenkt. Das erfahre ich eigentlich immer wieder. Und manchmal sitze ich im Zug auf der Rückfahrt von irgendwo und dann schreibe ich mir die Gedanken auf, die ich da irgendwo gesagt habe, wo ich da nie darüber nachgedacht habe. Und dann denke ich, wenn der Heilige Geist das dort geschenkt hat und das von ihm ist, kann ich es auch mal woanders erzählen. Ja, wir kommen zur zweiten Seligpreisung, Offenbarung 14, Vers 13. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Hier werden also die Toten selig gepriesen, die im Herrn sterben. Viele Leute bereiten sich ja auf den Tod vor. Ich habe eine ganz ungewöhnliche Geschichte gelesen von einem Mann aus Colorado. Der hat eine ganz ungewöhnliche Art gehabt, sich auf den Tod vorzubereiten. Er hat nämlich schon einen Sarg anfertigen lassen zu Lebzeiten. Und hat also über 25 Jahre lang jedes Jahr einmal seine Beerdigung geprobt. Der ließ also dann sich mit einer Kutsche oder was das da war, durch die Stadt fahren und alles, jedes Detail der Beerdigung wurde geplant und er saß mit auf dem Wagen vorne drauf und hat er sich Notizen gemacht und dann hat er ein Protokoll geschrieben hinterher, wie jetzt die Beerdigung im nächsten Jahr verändert werden muss. Wir sollten noch durch die Straße fahren und da vielleicht noch einen Stopp machen und was weiß ich alles. Das war bis ins Letzte geplant. So hat er sich vorbereitet auf die Beerdigung. Und immer wieder hat er das korrigiert. Inzwischen ist er sicher auch gestorben. Ich weiß nicht, ob das die richtige Vorbereitung war. Der Berliner Couplet-Sänger hatte auch eine Idee zum Sterben und er sagte in einem Lied, und wenn er das gesungen hat, bekam er immer gewaltigen Beifall auf der Bühne. Er ist dann auch, ich weiß nicht, ob bei diesem Lied, aber bei einem anderen Lied, das ist überliefert, ist er dann auch gestorben. Auf der Bühne. Und er sang, und fürchte dich nie, ist der Tod auch nah. Je mehr du ihn fürchtest, umso eher ist er da. Vom Tode sich fürchten hat keinen Zweck. Man erlebt ihn ja nicht. Wenn er kommt, ist man weg. Und schließlich kommen wir alle an die Reihe und in 50 Jahren ist alles vorbei. Hat er ganz locker so gesungen. Und die Leute haben sich gefreut, wenn er so sang. Und hat es mit großer Inbrunst gesungen. Manche Aussprüche sind uns bekannt, was die Leute gesagt haben im Sterben. Wilhelm II., letzter deutscher Kaiser, hat mal ein Biograf geschrieben, es hat keiner in der Geschichte in so kurzer Zeit so viel verloren wie er. So hoch gepokert. Er starb dann im Exil in Holland. Seine letzten Worte auf dem Sterbebett waren, ich versinke. Ist das nicht schlimm? Er ist Kaiser, alles mögliche, Macht gehabt, sogar einen Weltkrieg anzuführen. Und am Ende bleibt übrig, ich versinke. Tragisch. Man hört oft, wenn jemand schwer krank ist, hat er Krebs, viel Schmerzen und so weiter, und dann stirbt er. Und dann wird oft gesagt, na, jetzt ist er endlich erlöst. Das wird so locker gesagt. Ist er wirklich erlöst? Der ist nur erlöst, wenn er den Herrn Jesus kannte. Nur dann. Unter keiner anderen Bedingung der Welt. Pastor Kemner sagte mal, ruhig sterben kann man mit Morphium. Selig nur mit Jesus. Das ist es. Dieser selbe Heinrich Kemner hat einmal das auch so ausgedrückt. Die ganze Welt ist ein riesengroßer Friedhof. Von all den Grabinschriften bleiben im Lichte der Ewigkeit im Grunde nur zwei übrig, die im jüngsten Gericht zur Debatte stehen. Auf dem einen Grabstein steht vergeblich gelebt und auf dem anderen nicht vergeblich gelebt. Das ist der Punkt. Wir können heute unsere Biografie schreiben, was einmal auf unserem Grabstein steht. Das hat Gott in unsere Hand gelegt. Diese Entscheidung, was einmal da stehen wird, wie wir sterben. Der amerikanische Erfinder Benjamin Franklin, er hat den Blitzableiter erfunden. Er hat in seiner Jugend Buchdrucker gelernt und er hat sich selbst eine Grabinschrift geschrieben. Ich finde die ganz bemerkenswert. Er hat das so in seinem Berufsjargon geschrieben, als Buchdrucker. Und er schreibt, das wollte er auf seinem Grabstein stehen haben, hier liegt der Leib Benjamin Franklins, eines Buchdruckers, gleich dem Deckel eines alten Buches, aus dem der Inhalt herausgenommen und der seiner Inschrift und Vergoldung beraubt ist. Eine Speise für die Würmer, doch wird das Werk selber nicht verloren sein, sondern, wie er glaubt, einst erscheinen in einer neuen, schöneren Ausgabe, durchgesehen und verbessert von dem Verfasser. Gut formuliert. Der Verfasser wird uns neu machen. Der Evangelist Moody, von ihm ist auch ein schönes Bekenntnis über sein Sterben überliefert. Und er hat gesagt, wenn einmal der Moody gestorben sein wird, dann bitte ich, dass man nicht Trauerkarten mit einem schwarzen Rand druckt, sondern Karten mit einem goldenen Rand, um damit zu sagen, dass wieder einer in die Stadt der goldenen Gassen hinübergegangen ist. Jemand Gewissheit. Er sagt nicht, ich versinke. Nein, jetzt geht's erst richtig los. Das ist der Punkt. So ein Bekenntnis brauchen wir auch. Anfang des Monats haben wir Professor Ellinger beerdigt, Gründer, Mitgründer von Wort und Wissen. Und der Sohn bat mich, da auch ein paar Grußworte zu sagen. Und dann fing ich so an, liebe Trauergemeinde, aber dann habe ich mich gleich korrigiert. Ich sagte, nein, das ist verkehrt, liebe Hoffnungsgemeinde, hier starb einer mit Hoffnung. Und alle, die da waren, waren alle seine Freunde, die an den Herrn Jesus glaubten oder durch ihn auch zum Glauben gekommen waren. Und dann war das keine Trauergemeinde, das war eine Hoffnungsgemeinde. Hier ist Hoffnung. Hier ist einer nach Hause gegangen, ist einer heimgekehrt. Wenn wir ihn fragen würden, Theo, willst du wieder zurück? Nein, danke, würde er sagen. Mir geht's so gut hier. Hier will ich nie wieder weg. Und der Jesus hat gesagt, hier darfst du bleiben. Hier haben wir eine ewige Bleibe. Wunderbar. Im Römerbrief lesen wir Kapitel 14, Vers 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Das ist ein markiges Wort, wie? Das müssen wir unbedingt auswendig wissen. Insbesondere, wenn es ans Sterben geht. Zu sagen, wem haben wir gelebt und dem werden wir sterben. Eine klare Logik der Bibel. Viele Leute stellen die Frage, wann werde ich sterben? Ist gar nicht wichtig. Das können wir in Gottes Hand legen. wann wir sterben. Oder manche fragen, woran sterben wir? Für was auch immer, es gibt tausend Ursachen. Autounfall, Flugzeug stürzt ab, Flutkatastrophe, Krankheit, Krebs, was auch immer. Tausend Ursachen. Die Frage, woran wir sterben, sehen wir, ist gar nicht wichtig. Wir sterben letztlich alle am Willen Gottes. Das ist der Punkt. Aber wem wir sterben, das ist wichtig. Denn wem wir sterben und wem wir gelebt haben, dem werden wir auch sterben. Und dann ist es so, wie Solon sagt, ich muss sehen, wie du stirbst, ob ich dich glücklich preisen kann. Und so kann es sein, dass wir durch dieses Leben gehen mit mancherlei Anfechtungen und Nöten, uns vielleicht manchmal zum Weinen zumute ist. Und ich weiß auch von Teilnehmern hier, die auch in Nöten sind, kann man ihnen nur zurufen, sei getrost. Wichtig ist, dass du weißt, wem du lebst. Davon hängt es ab. Und wem du stirbst. Da hast du alles gebucht. Dann kannst du wirklich glücklich sein. Obwohl dir, wenn du morgens aufstehst, schon gar nicht danach zumute ist. Und doch glücklich. Wir haben eine gewaltige Zukunft vor uns, die wir in Worten gar nicht ausmalen können. Ich komme zur dritten Seligpreisung, Offenbarung 16, Vers 15. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Selig ist, der da wacht. Christen sollen Wacheleute sein. Wir sollen jederzeit auf das Kommen des Herrn eingerichtet sein. Dass wir täglich damit rechnen. Auch wenn wir jung sind, dann schon. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. In Lukas 12, Vers 37 sagt der Jesus, selig sind, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Die Bibel legt großen Wert auf das Wachsein, dass wir nicht eingeschlafen sind, wie im Gleichnis von den 10 Jungfrauen, 5 waren eingeschlafen und sie waren nachher nicht dabei. Die Tore waren verschlossen. Den Wachen wird das Himmelreich. Dass wir wach sind. Dazu ermutigt uns hier die Bibel. Diese Kleider, von denen hier die Rede ist, ist das Heil und unsere Gerechtigkeit. Die Bibel vergleicht das mit einem Kleid. Dass wir angezogen sind mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Und davon lesen wir schon in Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet. Er hat mich gekleidet. Jetzt kommt es darauf an, dass uns nicht jemand auszieht. Uns die Kleider sozusagen, bildlich gesprochen, vom Leibe reißt. Einer ist daran interessiert, uns ständig die Kleider vom Leibe zu reißen. Das ist der Teufel. Das ist ihm ein Anliegen. Dass er erstmal die Christen narkotisiert und dann die zweite Stufe runter mit den Kleidern. Nackt. Das will er. Neulich in einem Gespräch habe ich eine ganz neue Entdeckung gemacht. So ist das gut, wenn man mit Brüdern im Gespräch ist. Wir lesen ja im Matthäus-Evangelium, wo Jesus sagt, ich bin nackt gewesen, er hat mich gekleidet. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und wir sagen immer so, naja, damit meinen wir im Gefängnis. Deswegen machen wir auch Gefängnisarbeit. Ist auch richtig, dass man ins Gefängnis geht. Oder wenn man sagt, das sind Leute irgendwo in armen Ländern, wir spenden Kleidung, dass sie dann was anzuziehen haben. Aber hier kommt noch eine andere Variante mit rein, nämlich, dass wir einen Bruder, eine Schwester nicht bloßstellen und sagen, guck mal der, was der alles gemacht hat, wie böse. Das müssen wir auf dem Leuchter manchmal sagen. Und wir ruinieren einen Menschen. Und Jesus sagt uns in diesem Wort, zieh ihn an. Zieh ihn an, dass seine Blöße nicht sichtbar wird. Ich habe ihn doch errettet. Ich habe ihn auch getragen und habe ihm die Kleider des Heils gegeben, dass wir den Leuten das nicht runterreißen. Und manche sind gefangen in Gedanken und kommen aus diesem Gefängnis nicht raus. Dann können wir denen helfen und können ihnen zeigen, dieses Gefängnis der Evolution, in dem ja viele sitzen, dass wir sie befreien. Sagen, komm doch raus. Raus, die Stäbe zerreißen. Komm in die Freiheit. In die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Komm hinein. Mir ganz neu aufgegangen, ein Gespräch ist. Dass das auch gemeint ist, dort in Matthäus 25. Ihr habt mich gekleidet. Ich war gefangen und ihr habt mir geholfen dabei. Selig bist du. So ist wichtig, dass wir die Kleider des Heils anhaben, dass wir uns anziehen im Gewandhaus Gottes. Wir kennen ja so die Gewandhäuser, wo da früher die Soldaten eingekleidet waren. In Braunschweig haben wir auch so ein Gewandhaus. Wird jetzt anders genutzt, gibt es ein tolles Lokal drin, kann man gut essen. Ostpreußen immer gut für Essen zu haben. Ne? Wenn ich da vorbeigehe, dann ist schon meine Zunge wieder. Appetit, nicht? So ungefähr. Aber heute kann man sich da nicht mehr einkleiden. Aber bei dem Herrn Jesus, da kann man sich einkleiden im Gewandhaus. Da kann man die Kleider des Heils bekommen. Wir kennen das Gleichnis von der königlichen Hochzeit in Lukas 22. Und da war einer, der hatte kein hochzeitliches Kleid an. Der meint, er könnte so eingehen als Reich Gottes. Geht nicht. Und der Jesus sagt, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Wer keine Heilskleider anhat, hat keine Chance. Kommt nicht rein in das Himmelreich. Das ist auch wichtig. Ich staune manchmal, diese Kleider des Heils, kann man sie eigentlich sehen? Kann man das sehen? Kann man das an uns sehen, dass wir diese Kleider des Heils anhaben? Doch, man kann. Ich erinnere mich noch, ich hatte früher während meiner Dienstzeit öfter im Ministerium in Bonn zu tun. Das war damals noch in Bonn. Und solche Sitzungen waren manchmal, naja, nicht sehr ergiebig. Es wurde viel gequatscht, Entschuldigung. Aber es war so. Da waren so 15 Leute in der Sitzung und der eine erzählt das und die palaberten darum. Ich habe mich da weitgehend rausgehalten. Ich denke, ach meine Güte, gibt es da nichts Wichtigeres zu erzählen? Und sie redeten und redeten. Und meine Gedanken waren dann ganz woanders. Und habe ich gedacht, ist da wohl einer dabei, vielleicht einer, habe ich mir den angesehen, oh, denke ich, nein, was der von sich gegeben hat, der bestimmt nicht, das passt nicht zusammen. Und den Nächsten angesehen, ich denke, ist dann keiner dabei. Auf einmal, da sah ich einen, da fiel mein Blick, da dachte ich, ja, das könnte einer sein. Der hat Kleider des Heils an. Was der sagt, hat Hand und Fuß, der macht dieses dumme Gerede nicht mit, und hat auch nur was gesagt, wenn er etwas, einen Beitrag dazu hatte, der gut war. Denke der ja. Nun, dann ging das weiter. Wir waren an dem Tag angereist in Bonn und wir hatten unser Köfferchen mit. Und dann sagte der, gerade dieser Mann, sagte er, also wer jetzt noch zum Hotel muss und da seinen Koffer hier hat, es wäre kein Problem, ich kann ihn dorthin fahren. Oh, ich sage, ich habe auch so ein Köfferchen, nehme ich gerne das an, das Angebot. Und dann an seinem Wagen sehe ich ein kleines Schildchen. Da stand drauf, lies die Bibel. Dachte ich. Kennzeichen, ich war Autogramm des Kleides der Hoffnung, des Heils. Dann habe ich ihn angesprochen. Und dann merken wir, das war einer mit Kleidern des Heils. Wunderbar. Mitten im Ministerium. Großartig. Mich sehr gefreut. Wir hatten später viel dienstlich miteinander zu tun. Das Ergebnis war, aufgrund der Kleider des Heils, die Verhandlungen, die wir hatten, waren ganz einfach. Wenn er nach Braunschweig kam und wir da über Dinge diskutiert haben, die jetzt sachlich zu besprechen waren, da haben wir erstmal über die Kleider des Heils gesprochen. Und als wir die wichtigen Dinge ausgetauscht hatten, dann sagten wir, haben ja noch ein kleines Problem hier. Und das basierte auf Vertrauen. Was man sagte, wusste, dass der andere das stimmt, dann war das im Nu erledigt. Also so ist das, wenn man Kleider des Heils hat. Und das kann man sehen. Das ist mir so deutlich geworden, dass man in der Runde das schon erkennen konnte, weder an Krawatte noch Anzug, sondern am Reden, was wir sagen. Ich komme zur vierten Seligpreisung. Offenbarung 19, Vers 9. Selig sind die, zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Hier ist die Rede vom Lamm. Und dieses Lamm ist der Herr Jesus. Schon im Alten Testament heißt es von ihm, beim Propheten Jesaja, Kapitel 53, Vers 7, da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Das Lamm. Jesus selbst bezeichnet sich hier als das Lamm. Das Lamm Gottes. Und wir sind eingeladen als Teilnehmer an dem Hochzeitsmahl. Das wird aber noch nicht hier gefeiert, das wird erst im Himmel gefeiert. Das ist die schönste Botschaft, die wir in der Bibel haben. Wir sind eingeladen zum Himmel, zum Hochzeitsmahl. Das muss ein tolles Fest sein. Wir kennen das ja, die meisten von uns haben schon geheiratet. Und das ist immer ein besonderer Tag, der Tag der Hochzeit. Aber gemessen an dieser Hochzeit, die uns noch bevorsteht, mit dem Lamm, mit dem Herrn Jesus, das wird alles in den Schatten stellen. Alles. Bin gespannt, was da zu essen gibt. Als Ostpreuße will man wissen, was da gibt. Nicht? Ich glaube nicht, dass wir beim Herrn Jesus vor leeren Tischen sitzen werden. Aber das wäre eine irrige Annahme. Es heißt ja sogar, ich war in Lukas 12, er wird sich schürzen und sie zu Tisch bitten. Na, der wird ja nicht die Schürze umbinden und sagen, nimm mal Platz und dann gibt's nichts. Oder? Ist doch wohl eine schlechte Schlussfolgerung. Er wird uns reichlich den Tisch decken. Das ist großartig. Ich weiß noch nicht, was es gibt. Ob da Sauerkraut oder sowas, bestimmt nicht. Es gibt irgendeine himmlische Speise. Da werden wir nur staunen, was der Jesus da so zubereitet. Gewaltig. Und das wird ein Hochzeitsfest sein. Ein gewaltiges. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauern wird. Normalerweise eine Hochzeit wird so einen Tag gefeiert. Ich kann mich noch erinnern, Ostpreußen, da wurde das 7 Tage gefeiert. Dann waren erst die Verwandten eingeladen, da wurde mit denen gefeiert, dann kamen die alles im Dorf und dann war das also immer, und da kamen auch ganz viele Leute, ich weiß noch, als von meinen Eltern, wie die das erzählt haben, wie er gefeiert wurde, hatte mein Großvater gesagt, ja, dann müsst ihr aber jetzt im Juli heiraten, dann haben wir gutes Wetter und dann wird das auf dem Hof gefeiert, dann werden riesige Tafeln gezogen, nicht wahr, da wird ein Schwein geschlachtet und eine Kuh, und weiß nicht, was da alles geschlachtet wurde, und dann kam das alles auf den Tisch und dann wurde gegessen und getrunken, dann wurde richtig gefeiert, mehrere Tage. Aber das ist ja auch alles nichts gemessen an dem Hochzeitslamm, an dem Fest, das hier gefeiert wird im Himmel, zu dem Hochzeitsmahl. Und dazu sind wir berufen, dass wir dort hinkommen. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, gestern Abend schon erwähnt, die sagen, ja, ich bin ein guter Mensch, dann komme ich auch in den Himmel. Und die Bösen, nicht wahr, die kommen in die Hölle. Stimmt gar nicht. Weit gefehlt. Es kommen die in den Himmel und die sind geladen zum Hochzeitsmahl, die in diesem Leben eine Entscheidung getroffen haben. Ich gehe von nun an mit Jesus den Weg. Die werden dabei sein. Die und andere nicht. Das muss man auch sagen. Ich staune manchmal, Leute wollen ja was Gutes predigen und sagen, und dann sagen sie immer, die Bibel ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Es gibt nichts Besseres. Das ist aber nur eine Halbwahrheit, wer sowas verkündigt. Das ist total falsch. Das stimmt gar nicht. Die Bibel ist das Buch mit der schlechtesten Nachricht, die es überhaupt gibt. Ich habe so etwas Schreckliches, so etwas Schlimmes noch nirgendwo gelesen, in keiner Bildzeitung, in keinem Schundroman habe ich ja gar nicht gelesen, aber sowas soll da drin stehen. Nicht wahr? Alle diese Dinge da, es werden ja schreckliche Dinge geschrieben. Aber wenn wir das Schrecklichste suchen, was es überhaupt gibt, das finde ich in der Bibel. Das muss man auch sagen. Die Bibel hat einen weiten Spannrahmen, was sie sagt. Die Bibel spricht von diesem wunderbaren Hochzeitsfest, von dem Hochzeitsmahl dort, wo es ewig geht, nicht nur 3 Tage oder 7, großartig mit Worten gar nicht zu beschreiben. Aber es gibt doch das andere, wo wir verloren gehen in der Hölle. Und die ist auch ewig. Das müssen wir auch allen Altversöhnern sagen, dass es das gar nicht gibt. Das ist Wunschtraum. Die Bibel sagt das knallhart, wenn du nicht an Jesus glaubst und wenn du das alles ablehnst, dann musst du wissen, wohin du gehst. Ganz eindeutig. Da hatte ich neulich zum Gespräch, weiß ich noch, in Bayern war das, da kam nach dem Vortrag ein Mann, der war mindestens 2 Meter groß. Ich dachte, was bist du bloß für ein kleiner Knirps, als ich neben diesem Mann da stand. Vielleicht war er sogar größer als 2,07 Meter. Und er sagte, ich will Ihnen sagen, ich bin Atheist, wie können Sie sowas sagen? Na, ich sage, Sie haben es doch gut. Ich sage, Sie glauben doch, mit dem Tod ist alles vorbei, was legen Sie sich auf? Sie glauben weder an Himmel noch Hölle, Sie können doch ganz friedlich sterben, ohne alles. Sagt er, was ist denn das für ein Gott, wenn er dann eine Hölle macht? Ich sage, seien Sie doch mal froh, dass es heute gesagt worden ist, dass Sie die Chance kriegen, aus dieser Schusslinie rauszukommen, dass Sie endlich in den Himmel kommen. Sie können doch buchen heute. Ist doch gut, dass wir das hören, dass wir wissen, es gibt so eine Straße, die zum verkehrten Ort führt. Und jetzt sagt er, Jesus, komm doch runter und lass dich doch rufen, dass du zur guten Straße kommst. Und dann sind wir natürlich bei der besten Botschaft. Das ist die beste Botschaft, die es gibt, dass wir vom Sündenfall und von all dem gerettet werden und in den Himmel geschiftet werden. So großartig. Barbara, davon singst du doch auch. Das ist richtig. Lohnt sich doch zu singen, so eine Botschaft weiterzugeben. Ist doch klasse. Nicht natürlich, aber ich ärgere mich oft über diese einseitigen Predigten, wo einfach immer nur gestreichelt wird und geliebt gemacht wird und so weiter. Du bist schön und du sei gut und das alles okay. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Das ist auch die Botschaft der Bibel. Muss das andere auch sagen. Das gehört auch dazu. Dann wäre das Kreuz vergeblich in dieser Welt, wenn alle in den Himmel kommen. Und das Kreuz ist ja gerade deswegen aufgerichtet worden, weil wir verlorene Leute sind und weil wir Errettung brauchen. Weil wir das brauchen. Und darum können wir dann unglaublich glücklich sein, und fröhlich sein und selig sein, weil wir diese Einladung, die uns gegeben ist, dass wir die angenommen haben. Ich komme zur 5. Seligpreisung, mir läuft doch die Zeit weg. Das kenne ich aber auch schon, das ist kein neuer Effekt. Offenbarung 20, Vers 6. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren. 1000 Jahre. Wenn wir von der Auferstehung hören, dann fällt uns dabei eine Person ein. Und diese Person ist Jesus Christus. In Johannes 11, Vers 25, da sagt der Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Damit will Jesus sagen, was macht denn das, der Tod? Keine Frage, ich habe das Problem des Todes gelöst. Ich bin die Auferstehung. Und durch mich werdet ihr auferstehen. Der Tod kann euch nicht halten, weil ich die Auferstehung bin und weil ich das Leben bin. Und wer in der Spur Jesu läuft, der hat das Leben. Ganz eindeutig. Und das wissen wir heute. Das ist Siegesstimmung, die hier kommt. Und dann, wenn das so ist, ich kann es gar nicht fassen, das reicht, das passt nicht mehr in mein Gehirn rein, was da steht. 1. Johannes 3, Vers 2. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Diesem Sohn Gottes, der Schöpfer der Welt ist. Wo wir uns hier bemühen, Teile seiner Werke zu verstehen. Wie funktioniert ein Gehirn und wie ist das mit den DNS-Molekülen? Kennen wir da schon die Syntax und die Semantik? Wie ist das alles? Da bemühen wir uns hier. Aber dann werden wir dem gleich sein, der das gemacht hat. Ausgestattet mit all den Fähigkeiten. Ich kann es nicht fassen, aber hier steht es. Das biblische Botschaft. Gewaltig. Neben der ersten Auferstehung spricht die Bibel auch von der zweiten Auferstehung. Die dürfen wir nicht weglassen. Die erste Auferstehung ist die zum Himmel. Und die zweite Auferstehung ist die zum Gericht, wo wir alle diejenigen, die in dieser Spur laufen, dann in den Verlust kommen. In den ewigen Verlust. Das ist tragisch. Wir wollen noch in der Zeit, in der wir leben, möglichst viele von dieser Straße der Verlorenheit runterreißen und sagen, komm doch mit, du bist geladen zum Schönsten der Welt. Ist das nicht großartig, dass wir so eine Botschaft in der Tasche haben, dass wir das weitergeben dürfen? Mannigfache Weise. Und ich freue mich, wenn ich mit, auch hier auf der Tagung mit jemandem spreche, dann kommt im Nu, na ja, wir haben da so einen Kreis, auch nicht da beten wir. Ist das nicht großartig? Super. So ist das, dass wir den Herrn finden. Die Maigan ist hier aus dem Iran. Vor einiger Zeit habe ich einen Vortrag in einer spanischen Gemeinde gehabt. Da kommt die aus dem Iran, kommt die dahin, die Spanier. Und am Ende bekehrt sie sich und findet den Herrn Jesus. Ich treffe sie bei der nächsten Veranstaltung auch wieder bei den Spaniern, ist ja auch da. Ich sage, kommt doch mit zur Tagung. Jetzt sind sie hier, da sitzen sie. Die Schwester ist auch da. Schön, dass ihr dabei seid. Macht jetzt weiter in dieser Spur. Das ist Freude, wenn wir das so finden. Die sechste Seligpreisung, Offenbarung 22, Vers 7. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Der Jesus sagt, er kommt bald. Also nicht irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag. Für uns ist immer bald. Auch wenn wir gestorben sind, kein Problem. Deswegen gehen wir nicht verloren. Wir sind in seiner Hand. Dann ist das für uns bald. Dann kommt der Herr ganz schnell für uns wieder. Und wir werden selig gepriesen hier in diesem Wort, wenn wir diese Worte in dem Buch der Weissagung bewahren, in einem guten Herzen. Die siebte Offenbarung, Seligpreisung, Offenbarung 22, 14. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Buch des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Wir haben vorhin gehört von den Heilskleidern, dass wir sie bewahren sollen und darauf wachen sollen, dass uns nicht jemand da auszieht. Aber hier heißt es, dass wir auch die Kleider waschen sollen. Es kommt immer wieder vor in dieser Welt, in der wir leben, dass wir diese Kleider auch beschmutzen. Da kommen Flecken drauf. Und das ist nicht gut. Durch die Sünde verursacht. Und hier in dieser Seligpreisung wird uns gesagt, selig, wer da wäscht. Das machen wir doch mit unseren Sachen auch. Unterwäsche, Hemden, alles mögliche wird ja gewaschen nach gewisser Zeit. Ich hoffe, recht bald. Haben wir alle da unsere Übung auch, wie das geht. Die Frauen jedenfalls. Und so sollen wir auch die Kleider des Heils, wenn da Flecken raufgekommen sind, sie waschen. Und wie waschen wir sie? Im Blut. Im Blute Jesu. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde und wäscht das alles ab. Das Blut ist übrigens das einzige Reinigungsmittel, um Sünde beseitigen zu können. Wenn wir es ihm sagen und ihm bekennen, er vergibt uns. Und dann sind unsere Kleider wieder rein und wir dürfen fröhlich unsere Straßen ziehen. Fröhlich bis nach Hause. Bis zum Ziel. Und so wollen wir uns ermutigen, auch von dieser Tagung her, dass wir getrost uns wieder auf den Weg machen nach Hause, wo wir auch hergekommen sind, dass wir in dieser Spur freudig weiterlaufen und einfach bei dem Herrn bleiben wollen. Er bietet uns an, dass wir bei ihm bleiben dürfen. Er schickt uns nicht weg. Großartig. Wir dürfen sogar ewig bei ihm bleiben. Und wenn jemand unter uns ist, der sagt, an dieser Stelle bin ich noch nicht, ich kann das von mir noch nicht sagen, dass ich an dieser Stelle bin, der sollte zurückbleiben. Ich habe Zeit zum Gespräch, dass wir das festmachen, dass wir uns entscheiden für diesen Herrn und sagen, so, diese Spur ist jetzt auch meine Spur. Ich will teilhaben an dem großen Hochzeitsfest. Ich will mit ihm regieren. Ich will einmal so sein, wie der Jesus das versprochen hat. Ich möchte das erleben. Der darf kommen und nach Hause gehen mit der Gewissheit, ich habe den Herrn gefunden. Der segne uns darin, dass wir das Wort bewahren oder vielleicht erstmals annehmen und ihn loben und preisen. was wir ihm gefunden haben. Ich möchte mit uns reden. Herr Jesus Christus, wenn wir vor dir stehen, bleibt nur noch eines übrig, zu staunen für dich und dich anzubeten. Du, unser großer Herr und Heiland. Dein Kreuz war nicht vergeblich. Du hast uns errettet durch dein vergossenes Blut. Herr, du hast einen teuren Preis bezahlt, damit wir nicht verloren gehen. Aber du hast alles gegeben, damit wir nach Hause finden. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus Christus. Wir beten dich an und danken dir dafür. Herr, wenn jemand unter uns ist, der das noch nicht mit Gewissheit weiß, schenk es ihm, dass er zurückbleibt und mit fröhlichem Herzen dir dienen kann und fröhlich seine Straße ziehen kann. Danke, Herr Jesus Christus. Amen.